Peacekeeper des Jahres. Was machen Deutsche in internationalen Friedenseinsätzen? Musik. 2013 rief die deutsche Bundesregierung den Tag des Peacekeeping ins Leben, um deutschem Personal in internationalen Friedenseinsätzen Wertschätzung und Dankbarkeit auszudrücken. Gerade haben die verantwortlichen Bundesministerien wieder je 3 Soldatinnen und Soldaten, Polizistinnen und Polizisten sowie zivile Expertinnen und Experten ausgezeichnet. Eine von letzteren ist Cornelia Taylor. Sie ist stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo. Guten Tag, Frau Taylor, und herzlichen Glückwunsch.
Guten Tag, Frau Mattei, und herzlichen Dank.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Was bedeutet diese Auszeichnung als Peacekeeperin des Jahres Ihnen?
Das war natürlich eine große Ehre. Ich mache diesen Job ja aus Überzeugung, schon seit Jahren. Aber es ist natürlich was anderes, wenn das eigene Land sagt, wir sehen dich, wir sehen deine Arbeit und wir erkennen das an. Das ist eine Auszeichnung der Motivation und natürlich auch der Arbeit aller Peacekeeper.
Peacekeeper, da stellen sich viele unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich Blauhelme vor, also Soldatinnen und Soldaten. Aber Sie sind eindeutig Zivilistin. Wie arbeiten Sie für den Frieden?
Ja, gut, dass Sie das mit den Blauhelmen ansprechen. Das werde ich tatsächlich häufig gefragt. Und vielleicht als kleine Anekdote, also auch wir Zivilisten dürfen ab und zu mal die Blauhelme tragen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, damit sieht man als Zivilist dann doch manchmal etwas komisch aus, wie ein verrutschter Pilz auf dem Kopf. Meine Arbeit als Zivilist ist natürlich nicht das gleiche wie militärischer Beobachter oder Soldaten, die eben zum Friedenssichern dabei sind, sondern wir sind dabei, unterschwellige Konfliktursachen zu bearbeiten. Vielleicht kann ich da mal ein paar Beispiele geben, was macht man denn, wenn in einem Land, wo es ein Friedensabkommen gab, auf einmal Tausende von Soldaten gibt, die Jobs brauchen und neue Perspektiven? Wenn die nicht integriert werden, hat man direkt ein neues Problem. Oder was macht man, wenn es keine rechtsstaatlichen Grundlagen gibt in einem Land? Vielleicht, weil lange Jahre lang diese Strukturen nie bestanden hatten. Da kommen dann Zivilisten mit ins Spiel. Also zum Beispiel habe ich im Südsudan oder in Afghanistan mit daran gearbeitet, Polizisten, Juristen, Richter oder Parlamentarier auszubilden, um genau an diesen Ursachen mitzuarbeiten.
Sie haben einige Stationen Ihrer beruflichen Laufbahn gekennzeichnet. Heute sind Sie stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo, wie gesagt, haben die Mission auch ein Dreivierteljahr lang kommissarisch geleitet. Jetzt wird nicht jede Hörerin, nicht jeder Hörer wissen, was die OSZE eigentlich ist. Könnten Sie uns aufklären?
Die OSZE ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit Sitz in Wien. Die hat aber tatsächlich auch diverse Friedensmissionen, Friedenseinsätze, unter anderem auch im Kosovo, und zwar schon seit dem Jahr 1999, und arbeitet da, hat ein sicherheitspolitisches Mandat, also anders als zum Beispiel Teile der UN, nicht entwicklungstechnisch, sondern wirklich mit Blick darauf, wie kann man das Land stabilisieren, wie kann man verhindern, dass der Konflikt wieder ausbricht, wie kann man ein Frühwarnungsmandat wahrnehmen, um dafür zu sorgen, dass die zivile Bevölkerung dort weiterhin in Frieden leben kann.
Warum ist die Stabilisierung nach so vielen Jahren immer noch nötig? Also welche Konflikte sind es, die Kosovo unfriedlich machen?
Vielleicht kann ich zunächst einmal klarstellen, weil viele Hörer in Deutschland häufig mit dem Kosovo tatsächlich noch diesen Konflikt assoziieren. Natürlich ist die Situation im Jahr 2025 ganz anders als 1999. Wir haben im Kosovo Institutionen, die funktionieren. Es gibt eine stabile Regierung oder gab es bis zu den Wahlen im Februar. Es gibt friedliche Wahlen. Das Land ist in Wahrheit ein Ziel von Touristen geworden. Also es ist eine andere Lage als 1999. Aber die politische Situation ist tatsächlich nach wie vor verfahren. Es gibt eine ungeklärte Statusfrage. Die Regierung in Pristina pocht auf internationale Anerkennung, hat 2008 die Unabhängigkeit erklärt. Die Regierung in Belgrad verweigert das. Die OSZE bewahrt da Statusneutralität, also wir sind da impartiell. Aber natürlich führt das zu Spannungen im Land. Und man sieht mittlerweile auch vermehrt, gerade im Norden des Landes, beschwert sich die kosovarisch-serbische Minderheit, dass sie zum Beispiel keine Leistungen des Staates mehr erhalten oder nur noch vermindert, dass sie sich isoliert fühlen und alleingelassen fühlen. Und diese Spannungen tragen dazu bei, dass es auch geopolitisch potenzielle Implikationen gibt. Und da arbeiten natürlich viele Akteure dran, nicht nur die OSZE, sondern auch die EU, die daran arbeitet, die Normalisierung der Beziehungen voranzutreiben, die NATO durch die Mission KFOR, die vielleicht vielen deutschen Hörerinnen und Hörern bewusst ist. Ja, und aus diesem Grund sind wir nach wie vor im Kosovo.
Wie kann es denn gelingen, aus einer Position des Unparteiischen heraus einen Konflikt vermutlich nicht zu beseitigen, sondern zu managen? Mir kommt es vor, also so wie Sie es beschreiben, eine Sisyphusarbeit.
Manchmal fühlt man sich tatsächlich wie ein Sisyphus und muss sich selber daran erinnern, was die Motivation ist und auch das höher gelegene Ziel. Natürlich ist die Arbeit hochpolitisch. Man kann das einfach nicht in Isolation sehen. Also deswegen ist es auch sehr wichtig, dass zum Beispiel der Missionsleiter häufig auf Botschafterlevel gut vernetzt ist, der sich eng abstimmt mit den Botschaften vor Ort, mit NATO habe ich eben schon erwähnt, mit der EU, natürlich auch mit den Regierungen auf beiden Seiten sozusagen. Und man versucht, die Ziele im Auge zu behalten, die zum Beispiel durch den EU-Dialog gesteckt wurden, diese Normalisierung der Beziehungen. Aber dazwischen liegen in der Granularität viele der Details, an denen die OSZE arbeitet. Als Beispiel, wir arbeiten daran, mit Jugendgruppen auf beiden Seiten durch Dialog wieder eine Art Normalität herzustellen. Dass diese zwei Gruppen, die sich überhaupt nicht begegnen im täglichen Leben, näher kommen, Gemeinsamkeiten feststellen und auch Perspektiven entdecken, wie man gemeinsam und miteinander leben kann.
Die Mitglieder der OSZE reichen ja von Nordamerika über Europa bis zu den ehemaligen Staaten der Sowjetunion. Das heißt, ihr Arbeitsumfeld, das ist multinational und viele Menschen aus sehr unterschiedlich geprägten Ländern und Kulturkreisen sind daran auch beteiligt. Die Mission ist immerhin 500 Menschen stark, hatten Sie mir vorab gesagt. Wirft denn das auch Konflikte auf, die Sie zum Beispiel managen müssen?
Es gibt auf jeden Fall innerhalb der Mission Konflikte, wie es sie in jeder Organisation oder in jedem Business auch gibt. Aber natürlich ist diese Vielfalt von Nationen und Vielfalt von Arbeitsweisen und Herangehensweisen nochmal besonders herausfordernd. Wir haben insgesamt so um die 100 internationale Mitarbeiter. Der Rest sind lokale, örtliche Mitarbeiter aus dem Kosovo, sowohl Kosovo-Albaner als auch Kosovo-Serben, als auch Mitglieder von anderen Minderheiten. Und da gibt es schon ab und zu Reibungspunkte. Allerdings muss ich sagen, es gibt schon so etwas wie einen intrinsischen Geist der OSZE, dass sich die Mitarbeiter verpflichtet fühlen, dass sich die Mitarbeiter diesem Mandat der Friedenswahrung und der Konfliktprävention verschrieben haben. Und es gibt auch einen gewissen Stolz, der sich tagtäglich durch die Arbeit zieht. Und falls es mal Meinungsunterschiede gibt oder Unstimmigkeiten, dann kann man es schon schaffen, die Leute wieder darauf einzufahren.
Nun ist ja auch Russland immer noch Mitglied der OSZE. Sind auch Russen bei der Mission im Kosovo beteiligt?
Wir haben tatsächlich eine russische Mitarbeiterin. Also tatsächlich gibt es russische Mitarbeiter ja auch bei den Missionen.
Ist das ein heikler Punkt? Wie geht man damit um?
Damit haben Sie das Thema wieder angesprochen, dass natürlich alle Aspekte der Arbeit immer einen gewissen politischen Gesichtspunkt haben. wir sehen die Person dahinter, wir sehen die Tatsache, dass auch Russland als Teilnehmerstaat der OSZE Mitglieder oder Teilnehmer der OSZE entsendet. Und wenn es diese, ja, es gibt teilweise Probleme mit Einreise zum Beispiel. Das liegt dann aber eher am Host State, also am Kosovo zum Beispiel. Das sind logistische Probleme, die wir auch teilweise auf diplomatischer Ebene lösen müssen. Wir sehen es auch als Möglichkeit, die Kommunikation zwischen allen Teilnehmerstaaten aufrechtzuerhalten.
Frau Taylor, die Bundesregierung zeichnet, wie gesagt, nicht nur zivile Expertinnen und Experten aus, sondern auch Soldatinnen, Soldaten, Polizistinnen, Polizisten. Sie haben vorhin bereits die KFOR im Kosovo genannt. Sind die auch Teil von Friedensmissionen oder begegnen Sie Soldatinnen, Soldaten, Polizistinnen, Polizisten auch bei Friedensmissionen als Teil von Friedensmissionen?
Ja, auf jeden Fall. Das Kosovo ist vielleicht nicht das beste Beispiel, weil da die Missionen tatsächlich immer schon getrennt waren. Alle zwar unter der Dachresolution des UN-Sicherheitsrates, aber nicht, sage ich mal, in einem Gebäude oder in einer Mission. Aber ich war zum Beispiel auch lange im Kongo bei der MONUSCO, einer der UN-Friedensmissionen. Und da gab es Tausende von Soldaten, die natürlich fester Bestandteil der Friedensmission waren und mit denen wir auch als Zivilisten tagtäglich und auf engste Weise zusammengearbeitet haben. Als Beispiel, ich habe mehrere Jahre als Menschenrechtsbeobachter oder Experte für die MONUSCO gearbeitet und da war es einfach unmöglich, unser Mandat auszuführen, ohne die Unterstützung des Militärs zu haben. Dafür musste man in Militärhubschraubern in die entlegenen Regionen fliegen. Man hatte vor Ort Eskorten, die uns beschützt haben, aber die auch im Endeffekt das Mandat ausgeführt haben, wenn wir zum Beispiel als Beobachter gesagt haben, hier an diesem Ort besteht erhöhter Schutzbedarf, wir brauchen Patrouillen, wir brauchen Leute, die Frauen zum Beispiel dabei begleiten, dass sie im Wald unbehelligt Feuerholz sammeln können oder zum Brunnen gehen können. Das war so das Zusammenspiel zwischen Zivilisten und Militärs.
Ist das so die Manifestation dieses vernetzten Ansatzes, den ja gerade die UNO geprägt hat und auch die deutsche Außenpolitik sich zu eigen gemacht hat? Also wo dann Diplomatie, Militär, Entwicklungshilfe und andere Akteure zusammenarbeiten?
Diesen vernetzten Ansatz sehen wir tatsächlich alltäglich vor Ort und leben auch diesen vernetzten Ansatz. Das fängt damit an, wie ich ja eben schon sagte, dass man eng mit dem Militär zusammenarbeitet. Aber wir achten auch darauf bei der Auswahl unseres Personals zum Beispiel, dass es diese Vielseitigkeit an Hintergrundwissen gibt. Wir haben viele ehemalige Polizisten bei der OSZE, aber in vielen Missionen, zum Beispiel in Afghanistan gab es einen bei der EUPOL, also der EU-Polizeimission in Afghanistan, gab es einen Polizeipiller und einen Zivilistenpiller, die aber tagtäglich zusammengearbeitet haben. Und ohne das Zusammenspiel dieser Kompetenzen kommt man im sicherheitspolitischen Ansatz alleine nicht weiter. Und vielleicht da auch noch ein Wort über das ZIF, das
Zentrum für internationale Friedenseinsätze hier in Berlin.
Das Zentrum für internationale Friedenseinsätze in Berlin, genau. Man kennt es tatsächlich häufig nur als Akronym, aber die sind sozusagen meine Arbeitgeber, meine Entsendeorganisation. Die sind aber auch ein Kompetenzzentrum. Und da muss man ganz eindeutig sagen, ohne diese Ausbildung vor Entsendung in das Einsatzgebiet wäre man sehr viel schlechter ausgebildet. Und das ZIF baut eben auch darauf, genau diese vernetzten Ansätze herauszustreichen und dafür zu sorgen, dass Zivilisten, die vielleicht vorher nie mit der Polizei zusammengearbeitet haben oder mit dem Militär, sich gegenseitig im Lernen unterstützen und eben auch herauszufinden, warum die andere Perspektive so wichtig ist.
Sie hatten mir im Vorfeld geschrieben, dass Sie das Gespräch mit Bernhard Pörksen hier in dieser Sendung über Zuhören als Kernkompetenz vom Frühjahr interessiert hat. Warum?
Das ist genau richtig. Das hat mich interessiert und fasziniert, weil das Fragen sind, die ich mir in meiner täglichen Arbeit stelle. Wie können wir noch darauf aufbauen, dass das Zuhören, das Miteinanderreden, ohne gegenseitig in Gegenpositionen zu verkrusten, dass wir das wiederherstellen können? Ich denke, das haben wir als Gesellschaft in vielen Teilen verloren. Das sehen wir bei so Konflikten im Kosovo, in Afghanistan, im Kongo, dass sich die Leute nicht mehr zuhören und dass man als Instanz von außen dabei helfen kann und muss, dass sich diese Parteien wieder den Raum geben, um überhaupt miteinander umgehen zu können.
Also zuhören beziehungsweise die Bedingungen fürs Zuhören zu schaffen, das ist eine Bedingung für Konfliktmanagement.
Ja, auf jeden Fall. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Das klingt so lapidar dahingesagt, zuhören ist doch einfach. Aber wir sehen das jeden Tag. Wir sehen, dass Leute in ihren Echo Chambers, in ihren schalldichten Räumen sitzen und nur noch ihre eigene Perspektive immer wieder wiederholt bekommen und gar nicht mehr verstehen können, dass es Gemeinsamkeiten gibt, auch mit der in Anführungsstrichen anderen Seite. Wenn man im Kosovo sieht, dass die kosovo-serbische Minderheit fast überhaupt keine Berührungspunkte mehr hat mit den Kosovo-Albanern, weil es verschiedene Schulen gibt, weil es verschiedene Gemeinden gibt, verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, wo man sich einfach nicht mehr über den Weg läuft. Man hat keine gemeinsame Sprache mehr. Die meisten Leute unter 50 sprechen weder. Also die eine Seite spricht nicht Albanisch, die andere nicht Serbisch. Und wenn dann kein Englisch da ist als gemeinsame Sprache, ja, wie will man denn überhaupt miteinander sprechen, geschweige denn zuhören? Und da diesen Raum zu schaffen, das ist auch ein großer Teil unseres Ansatzes und nach wie vor eine riesige Herausforderung.
Frau Taylor, Sie sind nun ausgebildete Juristin. Wollten Sie eigentlich schon immer in internationalen Friedenseinsätzen arbeiten oder sind Sie da so hineingeraten, wie das manchmal ist im Leben?
Das klingt vielleicht klischeehaftig, aber ich wollte das tatsächlich immer schon, hatte aber Schwierigkeiten für mich selber zu formulieren, was genau das denn bedeutet. Und vielleicht war es auch interessant zu wissen, ich hatte mir jetzt die Daten nochmal angeguckt, dass CIF, also die Entsendeorganisation für zivile Friedenskräfte, wurde im Jahr 2002 gegründet. Das war genau das Jahr, wo ich als Anwältin angefangen habe zu arbeiten. Und diese anfängliche Orientierungslosigkeit, diese Frage, na, was kann man denn da genau machen? Wie kann man sich engagieren? Hat sich bei mir dann tatsächlich auch in andere Richtungen gedreht, als ich über Organisationen wie das CIF und andere mehr darüber gelernt habe, wie man sich einsetzen kann.
Also Sie sind seit langem bei Friedenseinsätzen dabei. Einige Stationen haben Sie auch genannt und geschildert. Gibt es einen Schwerpunkt Ihrer Arbeit, der sich dann über die Jahre herausgeschält hat?
Ich habe in der Tat viele verschiedene Sachen gemacht und an vielen verschiedenen Orten. Aber ein roter Faden, der sich durch meine Jahrzehnte mittlerweile zieht, ist das, würde ich mal sagen, das Engagement für Frauen und Mädchen und daran zu arbeiten, für Frauen und Mädchen Gleichberechtigung zu schaffen, aber auch öffentlichen Raum, in dem sie sich entfalten können.
Öffentlichen Raum stelle ich mir in Afghanistan, beziehungsweise hätte ich mir in Afghanistan, als es noch möglich war, schwer vorstellen können.
Ja, das Afghanistan, da fängt bei mir immer ein bisschen das Herzbluten an, wenn man drüber nachdenkt, wie es jetzt aussieht. Das war aber tatsächlich immer schon sehr schwierig. Es gibt aber so wundervolle Beispiele davon, wie man diesen Raum schaffen kann. Ich habe zum Beispiel an Projekten gearbeitet, wo wir durch Frauenlaufgruppen versucht haben, genau diesen Wandel herbeizuführen. Und zwar, ja, hat man gesehen, wie sich das entwickelt hat. Es hat damit angefangen, dass Frauen zu uns kamen und gesagt haben, wir möchten auch laufen, wir möchten auch Sport machen, wir möchten auch raus, gehen können. Und am Anfang wurden diese mutigen einzelnen Frauen beschimpft, bespuckt, mit Steinen beworfen und mussten morgens um 4 Uhr trainieren, weil es sonst einfach viel zu gefährlich war für sie. Und irgendwann kam dieser Wechsel und der kam von innen, das war das Spannende. Der kam von den Vätern, von den Brüdern, teilweise von den Männern dieser Frauen, die gesagt haben, hey, schaut mal, wir sind stolz darauf, was diese Frauen können und was sie uns zeigen. Das waren dann Polizisten, das waren Dorfälteste und Bürgermeister, die gesagt haben, wir möchten, dass unsere Mädchen in Frieden und unbehelligt trainieren können. Und auf einmal gab es Parks, die geschützt wurden. Es gab Marathonläufe, wo Dutzende und teilweise Hunderte von Mädchen gelaufen sind und eben präsent waren. Dass es auf einmal keine Ausnahme mehr war. Und vielleicht kann ich noch eine andere Anekdote erzählen, die ich finde, das richtig auf den Punkt bringt. Ich saß vor kurzer Zeit mit Freunden zusammen im Kosovo und wir haben über die kosovarische Präsidentin Vjosa Osmani gesprochen. Das ist schon die zweite weibliche Präsidentin im Kosovo, also sehr ungewöhnlich. Und der kleine Sohn meiner Freundin guckte seine Mutter an und sagte, Mami, können Jungs eigentlich auch Präsidentin werden? Und ich glaube, das ist genau dieser Perspektivenwechsel, auf den wir hinarbeiten.
Können Jungs eigentlich auch Präsidenten werden? Wir sehen jetzt gerade die Rückkehr des sogenannten starken Mannes in der Politik weltweit. Ist das eine Gefahr für Frauen, auch letztlich für das Ziel ihrer Arbeit?
Das ist eine geladene Frage. Ich persönlich empfinde das schon als Gefahr. Wir sehen auf jeden Fall ein Rückrudern von Frauenrechten. Wir sehen ein Rückrudern von vielem, wofür Frauen seit Jahrzehnten gekämpft haben. Und wenn man sich einfach mal die Zahlen anguckt, dann ist es einfach unmöglich zu sagen, dass 50% der Weltbevölkerung, mehr oder weniger, in vielen Teilen so diskriminiert werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Herausforderung und ich glaube für viele sehr starke Frauen so eine Art Weckruf zu sagen, wir müssen wieder, ich sage das auch in Anführungsstrichen, an die Front und wieder dafür kämpfen, dass diese Errungenschaften nicht verloren gehen.
Frau Taylor, ich habe nur noch eine Frage. Missionen wie die OSZE im Kosovo sind auf Jahre, manchmal Jahrzehnte, ja, im Kosovo seit 1999 angelegt, aber das Personal, das wechselt regelmäßig. Wohin geht's für Sie als nächstes oder wohin würden Sie gern als nächstes hier gehen?
Oh, das ist eine gute Frage, die ich auch häufig mit meinem Mann diskutiere. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, auch für Leute, die nicht in der Friedensarbeit arbeiten, wie wechselhaft es sein kann für Leute wie uns und wie unregelmäßig das Leben sein kann. Es ist schwer zu planen, man weiß nicht genau, wo möchte man irgendwann mal in Rente gehen oder wo sieht man sich, was macht man, wenn eine Krankheit dazwischen kommt. Und da ist es zum Beispiel toll, dass das CIF mittlerweile hinter Leuten wie uns steht und sagt, wir haben da ein bisschen Ruhe reingebracht in dieses unruhige Leben und ein bisschen Planungshorizont. Ich würde gerne noch ein paar Jahre weiter in Missionen bleiben, entweder bei der UN oder OSZE. Und irgendwann möchte ich auch gerne nach Deutschland zurückkommen.
Vielen Dank, Frau Taylor.
Danke, Frau Mattei.
Cornelia Taylor, die stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo, ist gerade als Peacekeeperin des Jahres ausgezeichnet worden. Das Gespräch mit ihr über ihre Arbeit und ihre Motivation führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.